Wie ist es mit einer typischen Krise umzugehen? Das Unternehmen steht kurz vor der Wand, Mitarbeiter und Kunden meckern immer mehr und der Unternehmer selbst fühlt sich, als wenn er am liebsten sich ins Mauseloch verkriechen würde. Darüber möchte ich heute mit meinem Gast im Podcast sprechen und damit herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge in Happy Erfolgreich für mehr Resilienz und Wachstum im Business und Leben. Herzlich willkommen als Gast. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, lieber Konrad Bauer, geschäftsführender Gesellschafter der produzierenden Werbeagentur Dekoba. Conny, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Hallo Patrick, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf und deinen Zuschauern und Hörern Erfolge und Misserfolge meiner Unternehmertätigkeit übermitteln darf und auch etwas Mut mitbringen darf.
Darum geht es genau in diesem Podcast und ich glaube, du hast wahnsinnig viel dazu zu erzählen, weil inzwischen und ohne dein Alter zu verraten, kann man glaube ich sagen, dein halbes Leben bist du Unternehmer, kennst nicht nur die Corona-Krise, sondern viele andere Krisen davor und hast dich tatsächlich, und das ist ganz unüblich im produzierenden Werbebereich, in dem Markt der Kreativagenturen schon sehr, sehr früh selbstständig gemacht. Ehe wir auf die Krisen zu sprechen kommen, würde ich dich gerne fragen, wie hast du den Weg in die Selbstständigkeit gefunden und wie kam es, dass du dich und wann so früh schon selbstständig gemacht hast? Magst du uns ein bisschen mitnehmen in diese Geschichte, in die Zeit deiner Anfänge?
Ja, sehr gerne. Also tatsächlich war es bei mir so, dass im Alter von 42 Jahren genau die Hälfte war, ein halbes Leben sozusagen Unternehmer oder selbstständig. Und da ich sehr jung gegründet habe, wird es sozusagen immer mehr. Das heißt, der Anteil des Zeitraums der Unternehmertätigkeit am Gesamtleben wird immer größer. Ich habe mit 21 damals die Entscheidung getroffen, ein Gewerbe anzumelden. Das war tatsächlicherweise, wenn man das zurückblickt, vor 27 Jahren etwas anders als heute, wo wir heute eher die Situation haben, dass man von einer Arbeiterlosigkeit spricht, war es damals eher noch die Arbeitslosigkeit, die drohte. Das heißt, in vielen Berufen wurde Überbedarf ausgebildet. Die Chance, in dem jeweils ausgebildeten Beruf einen Arbeitsplatz zu finden nach der Ausbildung, war nicht so hoch. Was bei mir dazu kam, dass ich tatsächlich in dem, was wir heute tun, einen Ausbildungsplatz hatte als Schilder- und Lichtreklamehersteller.
Schilder- und Lichtreklamehersteller, das war damals eine eigene Ausbildung.
Ist es heute noch? Ist es heute
Ist es
noch?
heute noch?
Tatsächlicherweise ist das die Ausbildung im Handwerk, während ich später die Ausbildung bei der Industrie- und Handelskammer, also im Handelsbereich gemacht habe, nämlich der Schauwerbegestalter. Zwei sehr ähnliche und verwandte Berufe, aber der eine mehr eben auf den Bereich Handel und der andere Bereich eher auf das Handwerk, auf die Außendarstellung abzielend, aber sehr,
Und
sehr
der
miteinander
Inhalt beider
verwandt.
Ausbildungen oder dein Verwendungszweck, wenn du diese Ausbildung dann fertig hast, ist welcher?
Der Inhalt ist eben beim Schauwerbegestalter mehr auf das Thema Point of Sale, also die Dekoration und die Warendarstellung am tatsächlichen Verkaufspunkt ist der Schwerpunkt gelegt. Während beim Schilder- und Lichtreklamehersteller eher das große Ganze, also die Außenwerbung, die Außendarstellung des Unternehmens die Beschilderung und Wegweiser, also mehr das Handwerkliche und bei dem anderen mehr das Dekorative sind. Aber beide Berufe vereinen viele Fertigungstechniken miteinander und sind daher sehr artverwandt. Und in meinem Beruf hatte ich eben den Ausbildungsplatz, Thema Höhen und Tiefen und Krisen. Und dann kam die Bundeswehr, hat mir einen Musterungsbescheid geschickt und dann habe ich gesagt, nein, dann gehst du zuerst zur Bundeswehr, weil Karriereknick Bundeswehr hieß es damals. Wenn man nach der
Karriereknick
Ausbildung eben,
Bundeswehr.
genau, wenn
Also es
man
gab
dann nach
damals
der
noch die
Ausbildung.
Wehrpflicht, die für viele junge Zuhörer heute unbekannt ist.
Genau.
Ja.
Und es war für mich eben so ein Punkt, wo ich sagte, gut, dann gehst du zuerst zur Bundeswehr und anschließend machst du die Ausbildung. Und dann hatte ich meinen Ausbildungsplatz abgesagt und dann hat mir die Bundeswehr einen Strich durch die Rechnung gemacht, die haben mich ausgemustert. Also habe ich einen
Ach.
neuen Ausbildungsplatz gesucht und der war dann eben tatsächlicherweise ein Zwischenstopp beim Steuerberater, was für mich überhaupt nichts war, denn ich bin ein absolut kreativ-handwerklicher Mensch und so ein Bürojob war nichts. Das war dann so eine dreivierteljährige Ehrenrunde, dann ging es in die Ausbildung zum Schauwerbegestalter und dann kam das, was ich befürchtet hatte, die Ausbildung ist rum und man steht ohne Job da. Es gab dann ja einige Bewerbungen, aber überall das gleiche Spiel, wir sind aktuell voll besetzt und dann ist natürlich die Frage, was macht man? als junger Mensch zu Hause zu bleiben, war für mich keine Option. Und ich sage mal, dass ich selbstständig werden würde, war eigentlich aus meinem Umfeld nicht unbedingt zu erwarten. Meine Eltern sind beide in klassischen Berufen tatsächlich aktiv gewesen. Meine Mutter als Kauffrau im Einzelhandel, mein Vater als Haustechniker in einem großen Warenhaus. Und das war jetzt nicht so, dass man gesagt hätte, es gibt im familiären Umfeld jemand, der das vorlebt. Aber die Umtriebigkeit, auch ausgelöst durch viele Ehrenämter und viel Verantwortung, die ich in jungen Jahren schon hatte, und die Tatsache, dass ich mich mit 15 Jahren als Tanzmusiker bereits selbstständig gemacht hatte, sozusagen, hatten eben bei mir so schon einen Grundstein gelegt zu sagen, okay, wenn es sich keine Möglichkeit ergibt, anders eigentlich was zu machen, dann probier es doch selbst. Ich hatte dann tatsächlich die Idee, in meinem erlernten Beruf als Schauwerbegestalter, vielen eher noch bekannt unter dem früheren Arbeitsnamen Dekorateur, mich selbstständig zu machen, was auch zum ersten Firmennamen geführt hat, nämlich Dekoba Schauwerbung, Dekoba für Dekoration Konrad Bauer. Und habe gedacht, na dann mach doch ein Dekorationsfachgeschäft auf mit dem Handel von Dekoartikeln und mit dem Service für Dekoration. Denn zwischen Saarbrücken und Trier, was so eine Strecke von 100 Kilometern ist, gibt es ja nichts weiteres. Und damals war das Thema Onlinehandel noch überhaupt kein Thema. Also da gab es zwar die ersten zögerlichen Anfänge, aber im Grunde genommen lief das damals alles tatsächlich noch über Kataloge. Also wie man sich das früher vorstellt, der eine oder andere Hörer kennt vielleicht noch Quelle, Otto Neckermann mit ihren dicken Schinken, die dann irgendwie 700 Seiten hatten, so war es auch im Dekorationsbereich. Und ich habe gedacht, naja, es ist doch viel einfacher, die Leute können direkt vor Ort was kaufen und müssen nicht ewig weit fahren. Das war allerdings relativ schnell ein Trugschluss. Da bin ich zum ersten Mal tatsächlich dann mit dem jungen Unternehmen schon gescheitert, denn die ursprüngliche Geschäftsidee war nicht tragfähig. Was sich aber herausgestellt hatte, dass relativ schnell in Richtung Werbetechnik, was auch in meiner Ausbildung Teil war, eigentlich nicht originärer Teil der Ausbildungsordnung, aber meines Ausbildungsbetriebes, war eben das Thema Podiumbeschriftungen für Schaufenster, für Fahrzeuge, für Schilder und Ähnliches. Und damals kam der Wirtschaftsförderer der Stadt, dessen erster Kunde ich war, weil der war auch ganz neu im Amt, auf mich zu und sagte, Mensch, wir wollen so verschiedene Messen machen. Da gibt es so neuartiges Drucksystem, mit dem kann man einzelne Drucke kostengünstig herstellen. Man muss dazu sagen, was heute gang und gäbe ist, war damals eben noch relativ neu am Markt.
Ehe wir in diese Verfahren und die Neuausrichtung deines Unternehmens reingehen, würde ich gerne ganz kurz noch einmal zurückspulen, weil ganz viele Unternehmer, die in den Startphasen sind, machen die gleichen Erfahrungen, glaube ich, wie die, von der du gerade berichtet hast, dass sie mit irgendwas auf den Markt gehen und feststellen, dass es nicht tragfähig ist. Also sprich, die Kunden einfach fehlen und der Umsatz nicht gemacht wird in dem Bereich, der notwendig wäre. Du hast jetzt gesagt, die erste Krise hast du damit im Unternehmen erlebt. Wie siehst du es heute? Gehört es dazu? Ist das notwendig gewesen, mit irgendwas zu starten, um dann festzustellen, was der Markt wirklich braucht? Gibt es eine Abkürzung?
Also, ich habe tatsächlich in den letzten Jahren Erfahrungen gemacht, die interessanterweise jetzt vielleicht erstmal ungewöhnlich klingt. Denn viele Gründer, die aus dem Studium herauskommen, die also BWL studiert haben, vielleicht Richtung Marketing oder ähnliches, die haben ein ganz anderes Mindset. Denn die haben ihr Studium, die haben ihr Wirtschaftswissen, sage ich mal, erworben, die kennen die finanziellen Hintergründe. Und die sagen, ja, jetzt gründen wir ein Unternehmen, was machen wir denn? Lass uns doch mal schauen, wo Bedarf besteht. Dann wird analysiert, wo der Bedarf besteht und dann wird gegründet. Bei vielen, die aber eine Ausbildung gemacht haben, wird quasi die eigene Ausbildung als potenzieller Bedarf vorausgesetzt. Also das ist beim Schlosser vielleicht so, das ist beim Heizungsbauer oder beim Automechaniker so, das ist bei der Floristin so und das war eben bei mir auch so, dass ich gesagt habe, okay, das, was ich hier gemacht habe, ist das, was ich hier anbieten möchte. Und selbst die quasi Marktanalyse, die man macht, eben um natürlich die Banken, KfW, Hausbank etc. pp. Zu überzeugen, der
Also für den
Businessplan, den man
Businessplan im Grunde
erstellt,
die Marktanalyse erstellt, gell?
genau, also der Businessplan, den man erstellt, ist natürlich eingetrübt von der eigenen Wunschvorstellung. Ne? Also das ist so, man analysiert das und legt das dar und schreibt ein Konzept, was eben die Mitfinanzierer überzeugen soll. Ich hatte das Glück, durch meine Musik, durch meine Tanzmusik, die ich gemacht habe, einen relativ guten finanziellen Grundstock zu haben für die Gründung. Aber es hat eben nicht ausgereicht. Man macht natürlich dann einen Businessplan, man macht ein Konzept. Und wie gesagt, das ist eingetrübt von den eigenen Vorstellungen. Und das war eben der
Aber noch
erste
nicht
Punkt.
praxiserprobt, ne? Sondern rein
Genau.
theoretisch zunächst mal in deinem Kopf und am Computer. Und jetzt gehst du
Genau.
raus mit deinen Fähigkeiten und mit deinen Vorstellungen, was der Markt brauchen könnte.
Genau. Und ich war mit
Ja.
meinen Vorstellungen aber tatsächlich am echten Bedarf vorbei. Also
Okay.
das
Also war es ein
Thema,
notwendiger Schritt, höre ich raus,
genau,
diese
also es ist
Erfahrung
auch
zu
so,
machen.
man muss ja auch dazu sagen, blicken wir zurück ins Jahr 1998, die Möglichkeiten, sich sichtbar zu machen und sein Sortiment und sein Angebot zu präsentieren, waren ja viel herausfordernder als heute. Also allein von der finanziellen Geschichte her, ich konnte da, hätte damals nur über Zeitungswerbung oder über Radiowerbung oder über irgendwelche Plakate oder Aushänge mich bekannt machen können. Die Möglichkeit eben, wie man sie heute hat, über soziale Medien, über entsprechend, sage ich mal, schnelle Kundenansprache, sein Sortiment und seine Bekanntheit zu steigern, gab es damals nicht. Wir waren zwar einer der allerersten in unserer Region in der Homepage, aber man muss die Leute erstmal dahin finden. Also es nutzt ja nichts, im Web präsent zu sein, wenn der potenzielle Kunde dich nicht findet. Und das Thema Sichtbarkeit war natürlich damals eine viel größere Herausforderung als heute.
Und regional auch begrenzter, die Möglichkeit, die man damals hatte, wenn man nicht in Radio- oder TV-Werbung investieren konnte.
Eben. Also alleine, wenn man mal sich vorstellt, wir hatten damals 6 Telefonbücher und es wurde quasi erwartet, dass man dort präsent ist mit einer Anzeige, um sich bekannt zu machen. Bis das erscheint, dauert es ja mal ewig, dass dich jemand sucht, ne, in den entsprechenden Branchenführer oder Büchern. Da sind allein für Telefonwerbung damals im Jahr zwischen 10.000 und 15.000 D-Mark. Also heute, sag ich mal, umgerechnet wären es wahrscheinlich 8.000, 9.000 Euro weg, nur um mal mit einem Logo präsent zu sein, ohne dass man überhaupt eine Garantie für hat, dass man auch wirklich gesucht und gefunden wird. Ne?
8.000 bis 10.000 Euro mindestens umgerechnet. Damals waren es ja noch D-Mark in Euro heute. Wenn man vergleicht, ist das heute die Werbung, die man auf Google, Instagram, Facebook oder eben da schalten muss, wo die Zielgruppe denn häufig sucht. Also in diesen spezifischen Online-Portalen vielleicht, die da für die Handwerker oder für die Werbebranche entsprechendes darstellen,
Ja, allerdings,
an Möglichkeiten zu forschen.
wenn man sich ja natürlich mal den Invest und den Return of Invest betrachtet, was ich heute für 10.000 Euro bei Online-Werbung eine Sichtbarkeit bekomme auf den verschiedenen Medien, die ist natürlich um ein Hundertfaches höher als in diesen toten Büchern.
Da hat sich was verändert. Okay,
Auf
also
jeden
hast
Fall.
du die erste Krise erlebt und genutzt, höre ich raus, um darüber zu lernen, was der Markt jetzt wirklich braucht,
Genau.
was besser ankommt. Hast mit dem Kollegen von der Stadt dann gesprochen, der dir sagte, das und das bräuchten wir, da gibt es ein neues Verfahren. Wie sieht's aus, lieber Konrad Bauer, können Sie uns da helfen?
Genau. Und das hat dann direkt zu einer neuen Investition geführt, sodass wir 1998, 99 bereits so um den Jahreswechsel herum uns damals noch per Miete für den ersten Digitaldrucker entschieden hatten, um tatsächlicherweise Plakate im Einzeldruckverfahren herzustellen, große Plakate, was eben früher nur über Offset oder Siebdruck möglich war. Man musste hohe Auflagen machen, die waren recht teuer, aber wenn man Einzelstück gebraucht hat, das war so in der Form eigentlich nicht machbar. Entweder hat man es dann von Hand gemalt, das war natürlich nicht professionell, oder man hat versucht, das irgendwie über ein Folienblatt zu lösen, wenn es rein textbasiert war, aber Fotos und Texte, Bilder mit Texten zu kombinieren und das in kleinen Auflagen, 1, 2, 3 Stück auszudrucken, war damals revolutionär am Markt. Und das war dann für uns so der Punkt zu sagen, okay, oder für mich persönlich der Punkt zu sagen, okay, ich verändere mich jetzt relativ schnell in diese Richtung und nutze die Möglichkeit, dort Fuß zu fassen.
Und das ist ja auch was dann mit weiteren Investitionen, auch das ist, was Kunden heute noch bei dir sehen, wenn sie denn zur Dekoba kommen, dass da riesige Maschinen stehen, mit denen Folien und Plakate entsprechend geklebt werden können und ihr da eine ganze Lagerhalle voll Technik auch vorhaltet für eure
Genau.
Kunden.
Also die Produktion war natürlich dann relativ schnell aus allen Nähten geplatzt. Bereits, sage ich mal, kann man sagen, 2,5 Jahre nach der Gründung war klar, dass die Räumlichkeiten, das Ladenlokal, was ja eigentlich zum Verkauf von Dekoartikeln gedacht war, also nicht mehr ausreicht und dass wir mehr Platz brauchen. Und ich habe dann, ähnlich wie ich damals das erste Ladenlokal gefunden habe und davon geträumt habe, da reinzugehen, ein Haus in der Merziger Innenstadt gefunden, was mich angesprochen hat, das mit Unterstützung vom Stadtrat damals tatsächlich dann in mein Eigentum übergegangen ist. Und was ja eben angesprochen, wie ist das, mit Krisen umzugehen, mit schlaflosen Nächten. Die Idee war, die alte Halle, die hinter dem Wohnhaus stand, umzunutzen. Und da dort die Firma reinzumachen. Und ich hatte
Das
dann
heißt, für diejenigen, die das jetzt nicht kennen, du hast die Firma in der Merziger Innenstadt im westlichen Bereich des Saarlandes, in der Nähe der Saarschleife. Und dort hast du ein Haus gefunden, was mitten in der Hauptstraße in der Innenstadt ist, mit einer großen Lagerhalle dahinter.
genau. Das ist
Okay.
ein Haus, das ursprüngliche Wohnhaus, ein ganz tolles Sandsteingebäude, Baujahr 1878, also wirklich fast 150 Jahre alt, mit einer großen Halle hinten dran. Dort waren über die vergangenen Jahrzehnte verschiedene Unternehmungen drin. Die ursprünglichen Hausbesitzer hatten dort einen Altpapierhandel und eine Limonadenproduktion drin. Und diese Halle wollte ich umnutzen, renovieren, umbauen. Und dann für die werbetechnische Produktion, die immer größer wurde, entsprechend nutzen. Und dann hatten wir aus dem familiären und freundschaftlichen Umfeld einige Helfer, die mir geholfen haben, das Dach von der Halle runterzunehmen oder auf einen Teil des Hauses, weil das etwas verschachtelt gebaut war. Und dann ist tatsächlich, als das Dach runter war, das Gebälk runter war, der Giebel gekippt, weil der Nachbar irgendwann mal vor Jahrzehnten Efeu angepflanzt hatte, was mir das ganze Mauerwerk zerlöchert hatte. Und das hat dazu geführt, dass ich dann im Alter von 24 Jahren die komplette Halle hinter dem Wohnhaus abreißen lassen musste, um neu zu bauen. Und der Investitionsbedarf sich nahezu verdoppelt hatte, was
Wow.
natürlich damals nicht geplant war und im Alter von 24 gar nicht so einfach ist.
Das heißt, mit 24 hast du dann schon gelernt, was es heißt, sehr, sehr hohe Schulden zu haben, mit denen man vor allem auch nicht gerechnet hat und noch nicht
Genau,
weiß, mit
ja.
welchen Produkten und Umsätzen man das wieder refinanziert.
Genau. Also das war ja genauso, dass gerade zu der Zeit, als Kauf, Abriss und Neubau stattfanden, wir den Wechsel von D-Mark zu Euro hatten. Und deswegen ist natürlich, wenn man den Vergleich erst hört, muss man erstmal quasi im Kopf etwas rechnen. Also geplant war damals Kauf und Umbau mit 400.000 D-Mark. Und tatsächlich wurden es dann in der Umsetzung 376.000 Euro, also fast eine Verdoppelung. Natürlich kann man das mit heutigen Zahlen nicht mehr vergleichen, wenn man jetzt 23 Jahre später denkt. Die
Genau, fast das
Baupreise heute
Doppelte
sind
wieder.
explodiert. Also wahrscheinlich wäre ich heute mit Kauf und Umbau bei Kosten von 800.000 bis 1 Million Euro. Ja.
Als 24-Jähriger, der sich gerade erst 3 Jahre vorher selbstständig gemacht hat. Und dann
Genau,
noch im
also.
Handwerk, wo die Margen, vor allem wenn man jetzt keinen Mitarbeiterstab von 15, 20 Mitarbeitern hat, entsprechend sich auch zunächst mal gedeckelt fühlen.
Genau, also ich meine, wenn man tatsächlich das sieht, 16. Juni 1998 war die Gründung, 20. August 2001 war der Umzug, also 3 Jahre und 2 Monate später kann man sagen. Das heißt, das war relativ früh, das Unternehmen stand wirklich noch wie ein zartes Pflänzchen auf ganz dünnen Beinen. Und natürlich hat die Hausbank als finanzierende Bank dann auch etwas Panik bekommen und entsprechend die Zügel sehr straff angezogen. Was natürlich für einen jungen Unternehmer nicht unbedingt förderlich ist, wenn man plötzlich neben seiner Arbeit, die man tagtäglich mit viel Engagement, mit vielen Stunden machen muss, noch ganz viele Rapporte und Berichte für die Bank erstellen muss, um denen ständig Zahlenwerk zu liefern, was natürlich einen davon abhält, Geld zu verdienen.
Hat das was mit dir gemacht als Unternehmer bezüglich deiner Produkte, deiner Akquise, deines Marktauftrittes, hast du irgendwas verändert, nachdem du dann diesen riesen Schuldenberg für dich hattest?
Tatsächlicherweise kam das erst später, weil die Erkenntnis und die Zusammenhänge zu der Zeit für mich noch nicht einfach sichtbar waren. Ne? Das ist der Punkt, was ich eben gesagt habe. Diejenigen, die studiert haben, die haben ein anderes Mindset. Wenn man quasi als frisch aus der Ausbildung, als frischer Geselle sozusagen gründet, keine Meisterschule besucht hat, kein Studium hat, sind diese Zusammenhänge erstmal gar nicht sichtbar für einen. Das
Weil die in
heißt,
der Ausbildung
erkennen.
wahrscheinlich auch bis heute nicht vermittelt werden, um die
Richtig.
Selbstständigkeit ist dort wahrscheinlich auch immer noch kein Thema, sondern es geht darum, in Anstellungen zunächst mal handwerklich erfolgreich Produkte umzusetzen.
Genau, also das Thema Gründen und Selbstständigkeit ist kein Thema, was in der Ausbildung überhaupt angeschnitten wird. Es geht eigentlich nur darum, den fachlichen Bereich des eigenen Berufes ja kennenzulernen und diesen fachlichen Bereich im Prinzip zu verbessern. Aber tatsächlich wird der Fokus auf so ein Angestelltenverhältnis gelegt.
Okay. Jetzt hast du die erste Krise für dich wahrhaftig, musst Umsatz machen, musst Reports für die Bank bringen. Und lass uns mal so ein bisschen vorspulen. Das gibt ja jetzt so ein Doing, was recht erfolgreich war. Und dann haben sich auch der ein oder andere, der bei dir in Anstellung war und auch Partner von dir aus der Firma wieder rausgenommen und haben sich selbstständig gemacht, haben Mitbewerberunternehmen aufgebaut im gleichen Markt. Und dann hat sich was zugespitzt, was ich eben im Intro ja schon erwähnt habe, dass im Grunde das ganze Kartenhaus, was vorher einigermaßen stabil war, komplett über dir zusammenzubrechen gedroht hat.
Genau, also das ist eigentlich 15 Jahre her, war fast 16, kann man sagen. Und das war auch tatsächlich der Impuls für die erste Ausgründung, nenne ich es mal. 2008, 2009 hatten wir die große Finanzkrise am Markt. Die Wirtschaftskrise, ich sag mal, wo ja auch gemutmaßt wurde, dass Weimarer Verhältnisse von 100 Jahren zuvor wieder aufkommen. Und Deutschland war damals mit der Welt in einer großen Krise. Das hat auch nicht für uns Halt gemacht. Also viele unserer Kunden sind tatsächlich finanziell an einem Limit gewesen. Einige haben die Flügel gestreckt, haben Insolvenz angemeldet, sodass dort auch unsere Forderungen plötzlich wertlos waren. Und das hat natürlich für mich als junger Mensch, ich war damals, muss ich überlegen, 32, natürlich etwas Panik ausgelöst. Die
Deine
Frage, wie geht es weiter?
Kunden damals waren vor allem kleine und mittlere Unternehmen im regionalen Umfeld, die
Genau,
Werbung
also
gebraucht haben und Werbetechnik gebraucht haben.
das waren Kunden im regionalen Umfeld, ich sage mal maximaler Umkreis 25 bis 50 Kilometer auch ein Radiosender aus Trier damals, und das ist auch so ein Punkt, so ein Lernfaktor, den man eben hat, meine persönliche Naivität ausgenutzt hat. Ich war in jungen Jahren Teil eines öffentlich-rechtlichen Bürgerradios, den es im Saarland damals bei uns gab, den offenen Kanal. Und dieser Kunde wusste um meine Vorliebe für das Medium Radio. Was wir heute tun, ist ja auch eine Art Videoradio. Und er hat mich damals sozusagen durch diese Begeisterung für sich gekascht und mich unvorsichtig werden lassen, sodass nachher ein relativ großer Betrag, weit über 20.000 Euro, ausgefallen sind. Und zu
Weil er
diesem
seine Miete
Zeitpunkt,
nicht mehr gezahlt hat.
er hat ja Produkte, Miete, also verschiedenerlei, sag ich mal, Rechnungspositionen nicht gezahlt. Als wir der Sache nachgehen wollten und massiver wurden, gab es dann von seiner Seite aus eine Insolvenzanmeldung und es war nachher klar, es ist für uns nicht zu holen. Also der Insolvenzverwalter, da hatten wir relativ schnell klar gemacht, es gibt da nichts. Und zum gleichen Zeitpunkt sind noch zwei andere Kunden ausgefallen, sodass für uns ein größerer Fehlbetrag im Raum stand. Für mich damals als junger Mensch einfach der Ruf nach Sicherheit und Schutz meiner eigenen Person eben im Vordergrund stand, weswegen ich damals relativ frühzeitig das Mittel der Insolvenzanmeldung gewählt hatte. Damals gab es die Möglichkeit, wie man sie heute hat, diese Insolvenz in der Eigenverwaltung und in Unternehmen zu restrukturieren, noch nicht. Also es war klar, es muss quasi diese Möglichkeit geben und mit der Idee aber das Unternehmen weiterzuführen. Und das hat aber relativ schnell dann
Aber
dazu geführt.
Insolvenzanmeldung, für die, die das jetzt nicht kennen und zuhören oder zuschauen auf YouTube, heißt, das Unternehmen war nicht mehr liquide genug, seinen Verbindlichkeiten, seinen ganzen Rechnungen nachzukommen.
Richtig.
Und dann gibt es eine gesetzliche Vorschrift, die sagt, wenn du als Unternehmen nicht mehr der Möglichkeit bist, alle deine Rechnungen zu begleichen und hast nichts mehr auf der hohen Kante liegen, musst du ab einem gewissen Punkt Insolvenz anmelden, weil sonst machst du dich als Inhaber und Geschäftsführer deiner GmbH strafbar. Und du hattest damals eine GmbH.
Genau. Und um einer möglichen Bestrafung zu entgehen, dem ja, potenziell möglichen Vorwurf der Insolvenzverschleppung, wenn man eben diese Insolvenz zu spät anmeldet, sozusagen zu entgehen, war es für mich dann damals klar, es gibt jetzt nur diese Möglichkeit. Habe mir dann einen Rechtsbeistand gesucht, weil ich einfach ja, darin keine Erfahrung, kein Wissen hatte. Aber für mich klar war, muss jetzt hier reagieren, damit kein Ungemach droht. Ja, und genau in dieser Situation hatten sich dann Mitarbeiter tatsächlich auch mit dem bei mir erworbenen Wissen und mit dem Wissen um den Kundenstamm, um die Aufträge selbstständig gemacht und haben mir natürlich in dieser empfindlichen Phase der Restrukturierung sozusagen auch ein Beigegeben, indem sie die aktuellen Kunden natürlich direkt kontaktiert hatten. Das ist zwar nicht rechtlich erlaubt, aber in dem Moment war ich nicht mehr handlungsfähig, weil der Insolvenzverwalter sozusagen das Ruder übernommen hatte und den hat es nicht interessiert. Und da hat sich dann ein Mitbewerber ja daraus ergeben, der dann sehr empfindlich nochmal das neue Geschäft auch gestört hat.
Mit vergleichbaren Produkten, weil die Person, die da sich gegründet hatte, die das Unternehmen aufgebaut hat, ja vorher bei dir im Unternehmen eine maßgebliche Rolle gespielt hat.
Nicht nur vergleichbar, absolut identisch. Also es war eine 1 und
Okay.
1 Kopie des
Wie hast du
Unternehmens.
das jetzt gemacht, angestellt, deine Firma aus dieser Insolvenz wieder rauszukriegen? Und was sind die Punkte, die jetzt die Hörer daraus lernen können?
Ich habe mir damals tatsächlich einen Partner gesucht, weil natürlich auch nicht klar war, hat das eine haftungsrechtliche Komponente oder nicht? Wird es für mich Folgen geben, juristischer Art oder nicht? Und bis das geklärt war, habe ich eben gesagt, muss ich mich etwas zurückhalten. Ein guter Freund von mir hat damals den Einstieg in das Unternehmen eben vollbracht und hat gesagt, okay, wir gründen gemeinsam eine neue Firma, bis du soweit wieder stabil bist. Und der war dann tatsächlich knapp 3 Jahre mit dabei und hat sich dann wieder in sein eigenes Unternehmen zurückgezogen und hat mir sozusagen geholfen, sag ich mal, schwierige Phase zu überstehen und nochmal neu zu starten.
Das heißt, du hast das eine Unternehmen in der Insolvenzphase gehabt und gleichzeitig mit dem Partner die Möglichkeit gehabt, ein anderes Unternehmen aufzubauen, um deine Dienstleistungen und Produkte am Markt anzubieten, um eben auch Umsätze zu machen und auch nochmal Geld zu akquirieren, durch die Umsätze zu verdienen, um andere Schulden entsprechend begleichen zu können.
Genau, also es ist jetzt etwas verkürzt ausgedrückt. In der Tat ist es so, das alte Unternehmen verblieb beim Insolvenzverwalter als juristische Person. Wir haben eine neue GmbH gegründet. Aus der damaligen Dekoba GmbH wurde jetzt die neue Dekoba Werbung GmbH. Jetzt sagt vielleicht der Zuhörer oder Zuschauer, wäre es ist doch nur ein Wortunterschied, aber juristisch gesehen ist es tatsächlich ein komplett neues Unternehmen. Wir haben dann vom Insolvenzverwalter für die neue Firma die Maschinen, den Kundenstamm und den Namen abgekauft. Und der Insolvenzverwalter hat quasi das alte Unternehmen über 10 Jahre abgewickelt, von 2009 bis 2019. Und wir sind mit einem neuen Unternehmen an den Start gegangen, was für den Kunden nach außen gleiche Kontaktdaten hatte, gleiche Telefonnummer, gleicher Name, aber tatsächlich juristisch gesehen ein neues Unternehmen war.
Vielleicht
Und
sollte man noch mal ganz kurz ergänzen, das, was du vor ein paar Sätzen schon mal angedeutet hattest. Es gab damals im Gesetz noch nicht die Möglichkeit, eine Insolvenz in Eigenverwaltung durchzuführen, um sich aus der Insolvenz zu gesunden und das Unternehmen wieder in gesundes Fahrwasser zu bringen. Damals war nur die Möglichkeit, entweder die Insolvenz abzuwenden, indem Gelder nochmal da sind, oder das Unternehmen entsprechend zu liquidieren, also durch die Insolvenz durchzutreiben, um es anschließend zuzumachen. sodass du
Genau,
dann die
also
Möglichkeit
natürlich.
nicht hattest, dich zu gesunden im bestehenden Prozess.
Also die
Deswegen auch
Möglichkeit,
die
die es
zweite
damals
Firma.
schon gab, die es heute auch gibt, ist natürlich, dass der Insolvenzverwalter das Unternehmen verkaufen kann. Wenn irgendjemand kommt und sagt, Mensch, die Firma interessiert mich, ich gebe Ihnen eine Summe X und kaufe das Unternehmen. Die Möglichkeit gab es damals auch, die bestünde auch heute. Allerdings wäre damals niemand da gewesen, der das getan hätte. Aber dafür war das Unternehmen zu klein, noch am Markt zu unbekannt. Die Marke war noch nicht stark genug, dass das passiert wäre. Also gab es dann, wie du gerade richtig ausgeführt hast, nur die zwei Möglichkeiten der Liquidation, also das Unternehmen zuzumachen, oder eben, dass man tatsächlich über einen Deal sozusagen die Aktiva verkauft. Und das ist eben dann passiert. Das ging nur durch die Neugründung eines neuen Unternehmens und die Übernahme der Aktiva in einem Vertrag mit dem Insolvenzverwalter.
Aktiva heißt, ihr habt Maschinen übernommen aus der alten Firma in die neue Firma.
Genau, Maschinen, Kundenstamm, Logo, also optische Darstellung des Unternehmens, diese Dinge sind übernommen worden,
Hab
was auch
dafür
nicht.
die alte Firma bezahlt und der Insolvenzverwalter konnte damit auch mit dem Geld ein wenig die Verbindlichkeiten wieder tilgen und Rechnungen zahlen, wenigstens teilweise, was so typischerweise im Insolvenzverfahren
Genau.
ja auch ausgehandelt wird.
Genau. Da gab es dann eine Insolvenztabelle, das wurde mit den Gläubigern abgestimmt und die haben dem zugestimmt und damit wurde dann sozusagen die Gesellschaft liquidiert. Wobei man dazu sagen muss, und das ist auch nichts, was vielleicht selbstverständlich ist, es waren natürlich einige dabei, die zugestimmt haben und weniger bekommen haben, als sie noch an Forderungen offen hatten. Und ich habe dann in den kommenden Jahren einfach, weil ich das für mich aus so eine moralische Verpflichtung gesehen habe, mit denen auch weiterarbeiten wollte, einige Forderungen noch persönlich bedient. Das hätte ich nicht machen müssen, aber das war einfach für mich so eine Frage der kaufmännischen Ehre, zu sagen, okay, ich zahle diese Forderungen privat ab, weil diese Partner, die mir jahrelang die Treue gehalten haben, einfach nicht Schaden nehmen sollen.
Höre ich richtig raus, dass du mit allen Gläubigern während des Insolvenzverfahrens im Kontakt warst, um sie auch persönlich zu informieren, zu betreuen und auch das Vertrauen zu gewinnen, dass sie der Insolvenz und auch der Neugründung parallel, der Übernahme der entsprechenden Maschinen, Produkte, Logo, Kundenstamm etc. zustimmen, weil das notwendig gewesen ist, um überhaupt diesen Prozess so gestalten zu können.
Also tatsächlich mit den meisten ja. Es gab natürlich, sage ich jetzt mal, juristische Gläubiger in Anführungszeichen, mit denen ein Kontakt in dieser Form überhaupt nicht möglich gewesen wäre oder zielführend. Aber tatsächlich mit dem persönlichen Kontakt, mit den engen Partnern, die wir haben, die heute noch unsere Partner sind, war das genau der Fall, weil mir das auch wichtig war, das Vertrauen nicht verloren gehen zu lassen. Das Vertrauen in meine Person, in mein Unternehmen, was eben für mich wichtig war, für die erdachte Zukunft, dass wir dort an der Stelle anknüpfen können.
Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Learning-Punkt für alle, die ähnliche Krisen oder auch andere Krisen zu bewerkstelligen haben, an denen aber Menschen rundherum sind, die die Folgen zu spüren bekommen von dieser Krise. Sei es, indem ihre Rechnungen im Moment nicht gezahlt werden, sei es im privaten Bereich. Da ist vielleicht eine Trennung, eine Beziehung, die aufgeht und da sind Freunde drumherum, immer offen zu kommunizieren und möglichst jeden, wo das Vertrauen und die Menschlichkeit einem auch wichtig ist oder die Geschäftsbeziehung oder private Beziehung einem wichtig ist, auch offen und ehrlich zu kommunizieren, weil das, was du gerade als Vertrauen genannt hast, ist das, was man am leichtesten verspielt in solchen Prozessen, weil drumherum ja auch alle entsprechende Angst haben, entsprechend nicht mehr bedient zu werden, kein Geld zu bekommen für Rechnungen, keine Freundschaftsleistungen mehr, keine Aufmerksamkeit im privaten. Whatever, je nach Krise. Und je offener und fairer du mit ihnen kommunizierst und je aktiver, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aktiv in die Kommunikation einzutreten, nicht zu warten, bis die sich melden, wahrscheinlich dann auch energiegeladen sich unwohl fühlen, sondern aktiv auf die zuzugehen, aktiv das Gespräch zu suchen, um möglichst auch diesen Vertrauensball immer in der Luft zu halten, um das nicht zu
Das ist
verspielen, weil Vertrauen wieder aufzubauen, glaube ich, mit das Schwierigste anschließend sein wird.
In der Tat eine der größten Herausforderungen der Zeit, denn ich sage mal, so eine Krise, die ja auch noch Jahre nachher ihre Folgen hat. Das ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, man gründet jetzt neu und das ist erledigt, denn der Insolvenzverwalter ist in den kommenden Jahren ja immer noch präsent. Und so eine Krise ist, sage ich mal, in der Form, oder diese Verantwortung gegenüber den Partnern, gegenüber Freunden, gegenüber Familie, ist zugleich die größte Herausforderung in dieser Krise. Denn wenn man morgens das Gefühl hat, man möchte aus dem Bett aufstehen, man hat wieder eine schlaflose Nacht verbracht, wo man überlegt hat, wie soll das alles funktionieren, weil man die entsprechenden Techniken noch nicht kannte, um trotzdem den Schlaf, den der Körper braucht, erholsam ja nutzen zu können und morgens wieder im Bett liegt, als hätte jemand drei Betonrohre auf einem abgelegt und man kommt nicht hoch. Und dann wieder in diesen persönlichen Konflikt zu gehen, eben mit diesem Partner Kontakt aufzunehmen und diese Gespräche zu suchen, das ist eine der größten Herausforderungen tatsächlich, um nochmal in den Spiegel gucken zu können und sich selbst treu zu bleiben. Aber diese Gespräche waren natürlich alles andere als schön, oft mit vielen Vorwürfen natürlich belastet. Aber es war am Schluss der einzige Weg, dieses Vertrauen entweder zu erhalten oder auch zurückzugewinnen oder einem noch größeren Vertrauensverlust vorzubeugen.
Super. Und auch sicherlich ganz und gar nicht üblich auf dem Markt, das, was du anschließend getan hast, diese Menschen, die dir das Vertrauen, also Unternehmer, die dir weiterhin das Vertrauen gegeben haben, die den Weg mitgegangen sind, anschließend auch kostenfrei weiter zu bedienen, also sprich, deren Forderung, die nicht beglichen wurde, für dich imaginär stehen zu lassen auf einem gedanklichen Konto und weiter Leistungen zu erbringen, um denen nachträglich noch was Gutes zu tun, also sprich, Werbung und Werbetechnik zukommen zu lassen, die sie dann nicht mehr zusätzlich bezahlen müssen.
Ja, es waren eher Lieferanten, die Material geliefert hatten, beispielsweise,
Okay.
die auf ungezahlten Rechnungen sitzen geblieben sind, die ich dann entsprechend größtenteils tatsächlich abbezahlt habe. Die sind mir dann auch entgegengekommen. Natürlich gesagt, okay, wir freuen uns über das Signal, aber es bringt ja nichts, wenn wir die jetzt an der Stelle wieder in den Hals zu ziehen und du es nicht schaffst, wieder hochzukommen. Also da gab's auch für diesen Willen, das abzustottern, gut Deutsch gesagt, gab es schon auch Rückmeldungen von seitens der Lieferanten, die gesagt haben, ja, finden einen Weg.
Das heißt, die
Aber
Lieferanten
tatsächlich.
haben weiter geliefert, die Firma entsprechend befähigt, mit dem Material arbeiten zu können und mit dir einen finanziellen Plan ausgearbeitet, wie du nach und nach oder die Firma Dekoba nach und nach diese Schulden abtragen konnte, um aber gleichzeitig liquide bleiben zu können, um weiter am Markt wachsen zu können in der neuen Gebiete.
Ja, in Anführungszeichen, denn die neue Firma durfte natürlich nicht die Schulden der alten Firma abtragen. Das habe ich tatsächlich privat getan.
Waren
Aus
neue
dem,
Verbindlichkeiten,
genau, also die
neue
neue Firma hat
Lieferungen.
einfach, war ein neuer Kunde. Zwar mit dem gleichen Namen, aber juristisch gesehen ein neuer Kunde. Was für mich damals auch wichtig war, das habe ich bis heute durchgehalten in den letzten 15 Jahren, keine neuen Schulden in dem Bereich mehr aufkommen zu lassen, dass über Konto Kurrent oder über irgendwelche Rechnungsziele das Ganze kompensiert wurde, sondern dass quasi jedes Material, was bestellt wird, sofort bezahlt wird. Das heißt im Prinzip, wenn die Ware ins Haus kommt, ist sie bereits bezahlt und es können keine neuen Verluste mehr aufkommen. Ich habe gesagt, okay, ab jetzt muss es möglich sein, die Waren, die wir einkaufen, sofort zu zahlen. Es war nicht immer ganz einfach, hat auch durchaus viele Herausforderungen mit sich gebracht, hat auch ein paar Jahre gebraucht, bis das so funktioniert hat. Aber das war so das Ansinnen, eben nicht mehr über Kontokorrentkredite irgendwelche Waren zu
Also
finanzieren.
Beziehungskredit auf dem Geschäftskonto, was der
Gibt es
Privatmeter-Dispo
keinen.
kennt, nur anders
Gibt es keinen bei
finanziert.
uns. Genau.
Ist es Learning auch für andere mitzunehmen, wenn ich ein relativ kleines oder mittleres Unternehmen gründe, die Finanzdecke nicht so arg groß ist, weil ich jetzt nicht den Rieseninvestor im Hintergrund habe, zunächst vor allem die Lieferanten, die ich brauche, das Material, was ich brauche, entsprechend immer zu bezahlen, gleich zu bezahlen und nicht den Schuldenberg entsprechend auftürmen zu lassen, sondern im Grunde den Spruch, wie die Oma früher gesagt hat, ich kaufe mir nur, wenn ich das Geld auch habe. Das auch in der Firma so zu gestalten, dass man ja eben hier diese Verbindlichkeitsfalle, diese Falle, dass man irgendwann nicht mehr nachkommt mit Rückzahlung, zu vermeiden.
Genau, also es ist tatsächlich so, was ich auch bei Kunden von uns erlebt habe, in den letzten Jahren. Ich bestelle etwas, von dem ich weiß, dass ich es jetzt noch nicht bezahlen kann, in der Hoffnung, wenn die Ware da ist, dass ich damit einen Umsatz mache, um es dann bezahlen zu können.
In der
Das
Hoffnung.
ist in der Hoffnung, genau. Und das ist sehr gefährlich. Man sagt das vor allem oft auch Gastronomen nach dem Motto, nicht das, was abends in der Kasse ist, ist der Gewinn. Weil eben der Getränkelieferant, der die Getränke bringt, auch irgendwann bezahlt werden will. Der gibt vielleicht ein Zahlungsziel. Aber das, was der Wirt eben abends in der Kasse hat, ist halt eben nur der Tagesumsatz, nicht der Gewinn. Das ist aber auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Viele, die eben gründen und das nötige kaufmännische Wissen, den Background nicht haben, einfach auch nur die Einnahmen sehen, aber nicht die Kosten und tatsächlich relativ schnell Dinge kaufen, weil es ist ja Geld da. Die das jeweilige Unternehmen sich eigentlich gar nicht leisten kann. Nun, sei es ein
Ist
Auto,
wahrscheinlich
was auch
auch wieder so
immer.
das Problem, dass in der Ausbildung bei ganz vielen genau dieses nicht vermittelt wird. Sowohl in den Schulen als auch in den Ausbildungen lernen wir eben nicht, dass das, was wir, wenn wir selbstständig sind oder eine Firma haben, an Umsatz machen, sagen wir mal, da kommt 119 Euro rein, das kein Gewinn ist, sondern von den 119 gehen zuerst mal die Mehrwertsteuer weg, dann sind es noch 100. Dann müssen die Kosten getragen werden für all das, was an Material drin ist. Es müssen die Löhne gezahlt werden. Es müssen vielleicht Büro oder Ähnliches noch getragen werden an Kosten. Und erst dann, wenn am Schluss noch was übrig ist, ist das der sogenannte Umsatz vor Gewinn. Und der wird dann auch noch vom Finanzamt, wenn er am Ende des Jahres ein bisschen übrig bleibt, mit 25 oder mit 30% versteuert, weil es eine Kapitalsteuer ist, also sprich das Unternehmen, ähnlich
Genau.
wie der Privatbürger die Einkommensteuer kennt, auch nochmal eine Steuer zahlt. Und erst das, was dann übrig ist, das bleibt dem Unternehmen als Gewinn.
Genau. Also sagen wir, vielleicht bleiben bestenfalls von den 119 am Schluss noch 15 Euro übrig. Und die müssen dann auch noch versteuert werden, wie du es gerade gesagt hast. Und das ist eben so der Punkt.
Und diese
Das
Rechnung
ist
muss ich,
eben, also.
wenn ich mich gründe, frühzeitig mich mit auseinandersetzen. Und das weiß ich auch als Existenzgründungsberater, kann ich dir sagen, habe ich ganz vielen Kunden immer wieder erklären müssen, dass Umsatz, Mehrwertsteuer, Einkommensteuer im Privaten, die Kapitalsteuer, nee, wie heißt es, die Wortfindungsstörung, die Steuer auf Gewinne des Unternehmens, die Unternehmenssteuer.
Ja, Kapitalertragssteuer.
Ja, genau, dass die Kapitalertragsteuer, dass das alles auch zu zahlen ist und dass das entsprechend auch zu kalkulieren ist, sowohl in die Produkte. Es bringt nichts, Produkte zu günstig anzubieten, nur wenn man alle Mitbewerber unterbieten möchte und dann das Geld nicht hat, seinen Verbindlichkeiten nachzukommen, weil dann nach Steuer und nach Lieferanten nichts mehr übrig bleibt. Und auf der anderen
Ja.
Seite aber auch das Geld, was dann umgesetzt wird, was auf der Rechnung steht, was dann zum Zahlungseingang auf dem Konto führt, nicht eins zu eins nochmal da ist, um es verwenden zu können. Also sprich, da kommen 100 Euro rein, da kann ich nicht für 100 Euro gleich das nächste Technikgut kaufen.
Genau, das ist aber der große Fehler, den viele machen, dem auch wir uns in den vergangenen Jahren stellen mussten als Dienstleister, als B2B-Dienstleister, sodass wir beispielsweise Thema Krise in den vergangenen Jahren irgendwann umgestellt haben, gesagt haben, okay, Kauf auf Rechnung funktioniert so nicht mehr, weil zu viele Rechnungen eben zu lange offen bleiben, über
Weil die Kunden nicht
mehrere Wochen
zahlen.
angemahnt werden müssen. Weil die Kunden nicht zahlen, genau, weil einfach die Zahlungsmoral leider Gottes sich in den letzten Jahren so massiv verschlechtert hat, dass im privaten Bereich kann immer mehr auf Pump gekauft werden. Elektrofachmärkte bieten
Null
lange
Prozent Finanzierung
Ratenzahlungen
an.
an, dann werden hier, Genau, und wir bieten eben keine Finanzierung an. Und der Kunde denkt eben, kann es finanzieren, indem er es irgendwie wochenlang nicht zahlt. Aber wir sind eben nicht die Bank. Und das ist auch so eine Erfahrung aus der Krise heraus. Wenn man Offenstände hat von 2 Monatsumsätzen, das kann ein Unternehmen nicht gut und nicht lange mitmachen.
Was durchaus in der Corona-Krise ganz viele sofort ans Limit gebracht hat, weil die Polster eben nicht da waren, die normalerweise da gewesen wären, wenn alle Rechnungen von Kunden auch gezahlt worden wären. Und das, was du erwähnst, die Zahlungsmoral hat sicherlich die letzten Jahre gelitten. Es gibt immer weniger Firmen, die auch pünktlich Rechnungen zahlen und dann auch einen Ehrenkodex damit verbinden, dass wenn ich
Ja.
Schulden mache, also wenn ich was bekomme von der Dekoba, auch der Dekoba relativ schnell dafür die Rechnung zahle. Das erzählen
Ja,
ganz, ganz
nächster Punkt
viele
ist auch der.
Unternehmer, gleiche Erfahrungen haben.
Ja, der Punkt ist auch der, dass die wenigsten Unternehmen ja daraufhin aufgebaut werden und dass die Unternehmer dahin getrimmt werden, eine Kriegskasse aufzubauen. Also Kriegskasse hört sich jetzt vielleicht mal sehr martialisch an, weil man denkt, man
Sagen
führt
wir
doch
mal eine
keinen Krieg.
Krisenkasse, ein Polster.
Ne?
Ja?
Nennt's Krisenkasse, genau.
Ja.
Aber eine Kasse für schlechte Zeiten, dass man einfach sagen kann, das Unternehmen muss so aufgestellt sein, dass es auch mal 2 bis 3 Monate ohne relevante Umsätze überleben kann. Wenn ein Unternehmen nur von jetzt auf den nächsten Monat funktioniert, ist es eben schwierig in der Aufstellung. Und da, aber das
Und
sind
das ist,
alles
glaube ich,
Punkte.
was, was du jetzt erwähnst, was man nicht deutlich genug unterstreichen kann, was viele sowohl privat als auch als Selbstständige oder Unternehmer sich zu Herzen nehmen sollten, immer ein Polster aufzubauen. Während der Corona-Krise habe ich auch ganz viele Menschen erlebt, die Kurzarbeit bekamen zum Beispiel, die vielleicht sogar den Job verloren haben und kein Polster hatten, die einfach dann zum Amt gehen mussten, weil sie nicht mehr wussten, wie sie die Miete und das Essen und die Getränke bezahlen müssen. Ich habe Unternehmer erlebt, die während der Corona-Krise nach dem ersten Monat fehlendem Umsatz schon darüber nachgedacht haben, so Unternehmen schließen zu müssen, weil sie eben nicht das Polster hatten. Die Kriegskasse, die Krisenkasse, die du gerade erwähnt hast, ist extrem wichtig. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich habe mich erst gegründet, ich habe die Möglichkeit nicht, ich glaube, das Allerwichtigste ist, frühzeitig am Anfang des Monats ein wenig des Geldes, 5%, 10%, vielleicht am Anfang auch nur 3%, aber einen gewissen Prozentsatz fix abzuführen, sich selbst zu überweisen auf ein anderes Konto, was an der Seite ist, was man eben nicht anfasst, was denn langsam
Natürlich.
wächst und was einem dann hilft, in den 2, 3 Krisenmonaten auch zu überstehen. Weil eins darf man auch nicht vergessen, es gibt ja auch sogenannte Saisongeschäfte. Auch ihr habt es in der Werbetechnik, dass durchaus Januar, Februar schwierige Monate sind, bevor es dann im Frühjahr wieder hochgeht nach
Das
Ostern.
Quartal generell, ja. Es ist schon so, das muss man einfach sagen an der Stelle, die Werbetechnik und die Werbebranche haben in den vergangenen 4 Jahren unter Corona, unter der Pandemie, unter der Energiekrise und dann jetzt auch durch die Einführung oder durch das Aufkommen der künstlichen Intelligenz, der KI, besondere Herausforderungen. Also in den Jahren 2020 bis 2023 sind wegen der Pandemie und wegen der Energiekrise rund 36% unserer Branche vom Markt verschwunden. Das heißt, diejenigen, die gut aufgestellt sind, die eine Kriegskasse haben, eine Krisenkasse haben, die entsprechend vorgesorgt haben in den guten Jahren, die sind jetzt noch am Markt und die anderen hat es tatsächlich hinweggefegt. Das muss man einfach krass so ausdrücken, aber so ist es. Und wir haben noch den Vorteil, dadurch, dass wir selbst produzieren, montieren, also von der Erstellung der Idee über die Produktion bis zur Umsetzung alle Schritte im Haus machen, dass wir eine andere Relevanz am Markt haben. Aber die reinen Kreativagenturen, die Werbetexte schreiben, die irgendwelche Fotos im Studio erstellen, die irgendwelche Kampagnen erstellen, werden tatsächlich gerade von der KI überrannt. Und das ist auch eine große Herausforderung für unsere Branche, dort frühzeitig am Markt zu bleiben, mit zusammen dem nötigen Gespür für die Trends der Zukunft seine Position am Markt zu sichern, um nicht nochmal in eine Krise zu kommen.
Was würdest du denen raten, die jetzt spüren, dass ihr Gewerk nicht mehr so sehr am Markt verlangt wird?
Nischen suchen, also die passende Nische suchen, die eben von der kreativen Intelligenz, also KI ist für mich nicht nur künstliche Intelligenz, sondern auch kreative Intelligenz, die Nische suchen, die von der kreativen Intelligenz befeuert wird und damit noch der künstlichen Intelligenz voraus ist. Die künstliche Intelligenz schöpft sich ja vor allem aus dem, was im Pool drin ist. Also nur das, was schon mal kreiert wurde, ist die Grundlage für das, was sie machen kann. Und hier gilt es einfach eben neue Ideen zu produzieren, neue Ideen zu kreieren und damit eben ja, sozusagen seine Nische zu finden, um der Herausforderung mit der KI zu begegnen.
Und ich glaube, es gibt trotz KI immer noch ganz, ganz viele, vor allem in der Anwendung des Wissens und der Kreativität, ganz viele Lücken, wo Kunden oder Menschen und Firmen Bedarfe haben. Und wenn du wirklich pfiffig bist, du auch im Gespräch mit deinen Kunden und potenziellen Kunden Möglichkeiten findest, wo du ihnen helfen kannst. Und wenn du ihnen helfen kannst und du ihnen was Gutes tust, indem du ihnen eine Lösung bringst für ein Problem, was vorher noch da war. Also sprich, da will jemand was sehr, sehr Kreatives an Logo haben, was im Standard nicht erfüllbar ist, eine Individualanpassung zum Beispiel in der Werbebranche, ein besonderer Slogan haben, an die KI nicht rankommt, weil es was mit der Geschichte des Unternehmens, mit dem Unternehmer zu tun haben soll, dann ist das eine Lösung, die auch durchaus in Rechnung gestellt werden kann. Und das sind dann wieder diese Nischen, wo jemand Spezialist werden kann. Und ich glaube, das, was du gerade als Nische bezeichnest, ich würde Spezialistentum sagen, ist ganz, ganz wichtig, weil die eierlegende Wollmilchsau, also sprich das Unternehmen, was so alles anbietet, das ging früher regional begrenzt, aber heute, wo man diese Vielzahl von Angeboten im Internet bekommt, ist es immer wichtiger, die Frage zu beantworten, wofür bin ich denn wirklich besser als Unternehmer, als Unternehmen? Wo sind wir geschickter und besser für unseren Kunden als andere, um dann
Also
eben am
tatsächlich ist
besten mit der Dienstleistung oder mit dem Produkt noch zu überraschen und zu overdelivern, also mehr zu liefern und mehr zu geben und mehr zu bringen, als der Kunde überhaupt sich getraut hat zu erwarten.
also es ist in der Tat so, ich sag mal, wir sind oft Kümmerer. Kunde kommt mit einer Problemstellung zu uns und von der Problemstellung bis zur Umsetzung auf diesem Weg sind ganz viele Faktoren zu beachten und ganz viele Schritte zu gehen. Diese einzelnen Schritte wären für den Kunden, der sich in der Thematik nicht auskennt, sehr aufwendig und sehr umfangreich. Und wenn man eben das schafft, genau diese vielen Schritte zu vereinen und für den Kunden zu gehen, zu sagen, okay, lass uns bitte dein Ziel analysieren, wo möchtest du hin? Und dann den Weg zu skizzieren zum Ziel des Kunden, wenn einem das positiv gelingt und dann hat man eben genau dieses Spezialistentum, diese Nische, die es braucht, um in der jetzigen Zeit einer weiteren Krise einfach entgegenzustehen.
Super, Konrad. Ganz, ganz lieben Dank. Das ist ein richtig tolles Learning, was viele Zuhörer und Zuschauer des Podcasts jetzt für sich auch mitnehmen können. Gilt übrigens auch für Angestellte, nicht nur für Selbstständige und Unternehmer.
Richtig.
Auch in Unternehmen kann man sich damit hervortun und platzieren. War das denn auch ein Learning, was du aus deiner letzten großen Krise mitgenommen hast, die ich eingangs im Podcast erwähnt hatte, wo es dir nicht gut ging, du eine schwarze Wolke über dir gespürt hast, die Mitarbeiter sehr schnell sehr viel gewechselt haben, Kunden unzufrieden waren und du anschließend ja auch die Dekoba in einen Turnaround reingeführt hast?
Also ein Learning war mit Sicherheit die Tatsache, für sich selbst Ruhephasen einzuplanen in
Wieso war das
Situationen, in
jetzt
die
wichtig? Für diejenigen, die dich nicht kennen, die den Hintergrund nicht kennen?
also mental gesehen einen Ausgleich zu schaffen zu den Herausforderungen des Alltags, Ruhephasen zu schaffen oder auch in extremen Situationen sich rauszuziehen. Einen Moment innezuhalten, sich, sage ich mal, zu resetten, nochmal runterzukommen und nicht weiter im Hamsterrad zu laufen. Das war für mich ein ganz großes Learning, einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt gerade mit meinen Kräften, mit meinen Möglichkeiten an einem gewissen Limit angekommen und muss jetzt einfach mal die Handbremse ziehen und mal einen Stopp machen, selbst wenn es in dem Moment eigentlich doch für einen danach schreien würde, noch eine Spur draufzulegen. Aber wenn der Akku leer ist, geht das eben nicht. Und man muss eben schauen, dass es ist wie bei einer Batterie, wenn man die zu oft voll entlädt, dann geht sie kaputt. Und so ist es beim menschlichen Akku eben auch. Da zu schauen, also ein wichtiges Learning für mich war, zu schauen, dass der Akku geladen bleibt. Wie kann ich den Akku laden? Auch durch kleine Auszeiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in der
War das denn
Krise,
ein Punkt,
den sie
der
heute
dich in
trägt.
diese Krise mit reingeführt hat, dass du durch diese ganzen ständigen Herausforderungen immer wieder die besseren Produkte für die Kunden zu bieten, diese verschiedenen Wandel in der Gesellschaft, im Kundenkreis, Rechnungen, die nicht gezahlt werden, Mitarbeiter, die einfach mal kündigen, wie das üblicherweise der Fall ist. Und das ist ja auch nichts Böses, aber in kleinen Unternehmen, wenn zwei, drei kündigen, durchaus immer wieder große Herausforderungen sind, dann entsprechend neue zu finden und den Onboarding-Prozess zu gestalten, dass du in dem Prozess vergessen hast, auf dich zu achten und in dieses Hasseln reingekommen bist und es dir dadurch immer schlechter ging.
Genau, also das Gefühl war ungefähr, wenn ich mir das Regal, was hinter dir steht, nehme, das aussieht wie ein Hamsterrad, wie ein Mühlrad und genau in diesem
Und du
Hamsterrad
hast
am
dich
Laufen bin.
gefühlt
Genau,
als immer wieder rundlaufend.
also man hat das Gefühl, man läuft nur noch in diesem Hamsterrad und man sieht keinen Anfang, kein Ende und man läuft und läuft und es ist besser als ich nichts. Was aber auch ein Learning der letzten Jahre jetzt war, also noch relativ neu. Du hast gerade eben angesprochen, Mitarbeiter kündigen, Mitarbeiter gehen weg, auch manchmal mehrere. Wir hatten also immer so alle, gefühlt alle Jahr fünf, also in den letzten 25, 26, 27 Jahren, so alle 5 Jahre einen Mitarbeiterwechsel. Ich habe natürlich tatsächlich sehr oft hinterfragt, was liegt es an mir? Weil du bist der Einzige, der noch da ist und die anderen sind irgendwie alle weg. Liegt es denn an dir? Es muss doch an dir liegen
Also sie
und
haben ja nicht alle auf einmal aufgehört, sondern es hat regelmäßige Wechsel gegeben und nach ein paar
ja,
Jahren
natürlich,
stellt man fest, dass die ganze Mannschaft gedreht hat.
aber oft, wenn eine innerhalb des Teams eine
Wenn eine
Person
Person.
weggegangen ist, die, sage ich mal, Meinungsführer war, da sind andere hinterhergegangen. Also es war
Das gibt
schon
einen
so,
Dominoeffekt,
genau, es
gerade
war
in
immer schon
kleinen
so,
Teams.
dass ein Wechsel zu mehreren Wechseln geführt hat. Das war also schon, die Wechsel waren dann zeitlich immer sehr eng aneinander. Und es lässt sich tatsächlich so immer auf so einen Zeitraum von 5, 5,5 Jahren ungefähr festlegen. Und dann stellt man sich die Frage, was liegt es denn an mir? Bin ich jetzt derjenige, der ursächlich dafür verantwortlich ist? Ist es meine Art? Ist es meine Führungskompetenz? Und da auch das Thema Führung, genau wie Finanzen, kein Teil der Ausbildung ist. Man wird nicht in Führung von Menschen ausgebildet.
Nicht in den typischen Ausbildungsgängen, die man als Handwerker oder Dienstleister,
Eben,
in der Schule
genau.
und
Also nochmal dieser
Ausbildungsbahn
Vergleich von am
kennenlernt.
Anfang. Bin nicht eben Studierter, sondern ich bin Fachhandwerker und bin, naja,
Und selbst die Studierten
volkswirtschaftsfachfrei.
lernen Führung von Menschen, Unternehmen nicht wirklich praxisorientiert, ist meine Erfahrung.
Genau. Und
Die glauben nur aus der Theorie heraus, dass sie es können. So ist es mir auch gegangen nach dem BWL-Studium. Aber die Praxis lehrt einen durchaus nochmal andere Spielregeln.
genau. Und eine Erfahrung der letzten Jahre ist zum Beispiel jetzt auch, weil natürlich merkt man irgendwann, ja, es gibt diese Fluktuation. Man hinterfragt sich selbst. Und das sollte man ja als Unternehmer immer. Und dann nimmt man sich eben professionelle Hilfe von außen und erfährt dann aber auch, ja, Moment, das ist ein branchentypisches Verhalten, dass in der Kreativbranche einfach der Wechsel sehr oft stattfindet. Die Menschen müssen sich jeden Tag mehrfach in neue Jobs reinlegen. Die haben eine ganz andere Flexibilität im Kopf wie der Handwerker, der jeden Tag immer und immer wieder dasselbe macht. Und diese Fluktuation ist eigentlich in der Branche gar nicht unüblich. Und das nimmt einem natürlich auch Selbstzweifel weg.
Lieber Podcast-Hörer, lass uns an dieser Stelle einen Break machen. Aufgrund der Länge des Interviews geht es dann nächste Woche weiter mit eben diesen Selbstzweifeln, von denen Konrad Bauer gerade gesprochen hat. Und ich verspreche dir, Konrad und ich werden über so manches andere Thema noch sprechen, was er aus Herausforderungen und Krisen in seinem Unternehmerleben gelernt hat und was er uns hier im Podcast mitgeben kann. Je nachdem, wo du diesen Podcast jetzt gehört hast, lass uns bitte einen Stern oder ein Like da, wenn er dir gefallen hat. Kommentiere gerne. Ich lese mir die Kommentare auch selbst durch, um hier im Podcast noch besser zu werden für dich. Ansonsten denk an unser Motto: Happy erfolgreich, sei happy erfolgreich, denn happy macht das Leben mehr Sinn, egal welche Herausforderung du zu gestalten hast.